Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 135 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnamur.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, erhebt euch stets für Recht und Gerechtigkeit, bezeugt für Gott gemäß seinem Gebot, auch wenn es zu eurem Schaden oder dem eures Vaters, eurer Mutter oder der euch Nahestehenden wäre, seien sie arm oder reich. Wenn ihr Zeugnis ablegt, so sei eure Aussage unbeeinflusst von Rücksichten ihnen gegenüber. Gott ist sicherlich geeigneter, ihre Rechte zu schützen. Lasst euch also nicht von persönlichen Gefühlen und Wünschen leiten, damit ihr nicht gegen Recht und Wahrheit bezeugt und abirrt. Und wenn ihr die Wahrheit entstellt oder aber verhehlt, nun, Gott weiß, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 5. April 2024, gleich dem 17. Farbar, den 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes und mit einem herzlichen Gruß an Sie, liebe Hörerfreunde. Begleiten Sie uns auf unserer Reise durch den Iran, die diese Woche weiter durch die Provinz West-Aserbaidschan und die Provinzhauptstadt Urumqi führt. Sie liegt neben einem gleichnamigen See, der zweitgrößte Salzwassersee auf der Welt und eines der besten Sehenswürdigkeiten der Provinz ist. Die UNESCO ernannte den See zum natürlichen Umweltreservat. Angesichts der Bedeutung des Urumqi-Sees möchten wir uns näher mit ihm befassen. Der Urumqi-See, der größte Binnensee Irans, liegt im Nordwesten des Landes. Er ist etwa 5700 Quadratkilometer groß, 120 bis 140 Kilometer mal 15 bis 50 Kilometer breit. Der See liegt etwa 1267 Meter über dem Meeresspiegel. Am tiefsten Punkt ist der See 15 Meter tief. Durchschnittlich sind es 5 Meter. Die natürlichen Gegebenheiten haben den See zu einem geeigneten Lebensraum für diverse seltene Vögel an den Küsten und auf den Inseln gemacht. Daher hat die UNESCO den See zum Naturreservat ernannt. Die unberührte Schönheit des Sees birgt eines der größten Mineralienvorkommen auf der Welt. Etwa 8 Milliarden Kubikmeter verschiedene Salze sind hier angesammelt. Im See befinden sich rund 100 größere und kleinere Inseln aus dem Wasser. Die wichtigsten sind die bewohnten Inseln Eslami, Guyundare, Kabudan, Espiro, Aschk und Oresi. Der See wird hauptsächlich von Flüssen gespeist, die ihren Ursprung in den umliegenden Bergen haben. Tal Herut, Ajechai, Sufi Chai, Zarine Rut, Simine Rut, Shahri Chai, Mahabad Rut und Nazli Chai speisen den See mit ihrem Wasser. Der hohe Salzgehalt des Wassers ist auf die salzige Struktur im nördlichen Teil des Sees und auf die großen Mengen von Mineralien, die vom Fluss Tal Herut in den See fließen, zurückzuführen. Das Wasser hat eine hohe Konsistenz, je nach Jahreszeit und Ort im See sind bis zu 300 Gramm Mineralien im Wasser gemessen worden. Die Mineralien verhindern, dass in den kalten Wintern das Wasser vereist. So wird der See im Winter zum Zufluchtsort für Zugvögel, die am Wasser leben. Trotz der Kälte ist die Region für die Vögel und für die Schönheit der Region ein Segen. Im Sommer wiederum tummeln sich Schwimmer aus der Region und auch außerhalb im See. Die Mineralien im See bieten eine gute Therapie gegen Rheuma, Hautkrankheiten und Nervenstörungen. Zahlreiche Touristen werden jährlich angezogen. Im Sommer dient er als Kurort für Reisende, die sich an den Küsten niederlassen. Es ist vielleicht interessant zu wissen, dass der hohe Salzgehalt des Urumiersees nicht zulässt, dass Fische und andere Lebewesen in diesem Wasser überleben. Doch es wurde eine Art kleine Plankton mit dem Namen Artemia entdeckt, der sich hauptsächlich von Algen, die im See sind, ernähren. Artemia gehört zu den Krebstieren mit hohem Ernährungswert, die in Salzwasser leben. Sie bieten anderen Wasserbewohnern wie Krebsen, Fischen und Vögeln gute Nahrung. Der goldene Ton des Urumiersees kommt von diesen Krebstierchen. Im See ragen rund 100 kleine und große Inseln, hauptsächlich in Felsenformen aus dem Wasser. Die Felsen bieten Pflanzen und Tieren einen geeigneten Lebensraum. Angesichts der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt im Urumiersee möchten wir uns diese etwas näher ansehen. Die Eslami-Insel ist die größte Insel im See, manchmal gleicht sie einer Halbinsel. Sie ist 25.000 Hektar groß und die einzige bewohnte Insel im See. Auf der Insel sprudeln Süßwasserquellen. Die Inselbewohner sind Landwirte und Viehzüchter. Das nötige Wasser gewinnen sie von den zahlreichen Quellen. Auf dem höchsten Berg der Insel befindet sich die Hulakuchan-Zitadelle. In ihr sind Mongolenherrscher beigesetzt worden. Im 7. Jahrhundert nach der Hijra befahl Hulakuchan, Gründer der Ilkhanen-Dynastie in Iran, den Bau des Schlosses. Er verlegte die geplünderten Schätze aus Bagdad und anderen islamischen Ländereien auf dieser Insel. Aus manchen historischen Überlieferungen geht hervor, dass dieses Schloss schließlich zur Grabstätte von Hulakuchan wurde. Daher ist es auch als Gudralle, das Grabschloss, bekannt.
Die Insel Kabudan, Royon Dari, ist die größte unbewohnte Insel auf dem See. Sie ist etwa 3200 Hektar groß. Auch hier leben viele Tiere und Pflanzen. Der höchste Punkt der Insel liegt 310 Meter über dem Meeresspiegel. Sie bietet wilden Tieren wie Böcken, Ziegen und sogar Panthern einen geeigneten Lebensraum. Die Pflanzenwelt besteht aus Steppenpflanzen. Ähnliches wurde auch noch nicht allzu langer Zeit an den südlichen Berghängen des Elbors in Teile der südlichen Berghänge des Zagros gesehen. Sträucher von Wildmandeln und kurzes Gras und Gestrüpp sind das typische Bild auf der Insel. Im Norden dieser Insel liegt die Insel Orezu und im Westen Spiro. Die Insel Ashkdori ist eine dreieckige Form und ist rund 2500 Hektar groß. Der höchste Punkt liegt 1560 Meter über dem Meeresspiegel. Auf der Insel findet man Süßwasser, Weiden und Waldbäume. Im Winter werden Schafherden zum Grasen auf die Insel gebracht. Die üppige Pflanzenlandschaft und die Süßwasserquellen haben die Überlebensmöglichkeiten des persischen Gelbhirsches erhöht. So wird nun die Region als natürlicher Lebensraum des Tieres angesehen. Die besondere Eigenschaft des Hirsches ist, dass es noch in freier Wildbahn lebt. In anderen Regionen werden aber Tiere von Menschen gefüttert und so domestiziert. Beide leben ein friedliches Leben nebeneinander. Auf der Insel Spiro, nördlich der Insel Aschk, findet man hingegen keine Pflanzen und Bäume. Die Kalkstruktur des Bodens gibt ihr eine weiße Farbe. Im Frühling bauen sich hier Seemöwen die Nester und brüten über ihre Eier. Die Insel hat die Form eines Fisches. Sie ist 1250 Hektar groß und der höchste Punkt liegt 1500 Meter über dem Meeresspiegel. Der Oromo-See wird in verschiedenen Jahreszeiten zum größten Vogelnest der Region, wo viele Vögel ihre Nachkommen ausbrüten. Damit steigt der Wert des Sees als natürlicher Lebensraum für Tiere. Die Gruppenflüge der Flamingos, Pelikane und Kakadus über den See sind eine Augenweide in der iranischen Naturlandschaft. Im Frühling und Winter ändert sich das Gesicht. Wo noch im Sommer auf den blauen Nass tausende Vögel sich tummelten, herrscht dann eine sinnliche Ruhe. Die Vögel sind nach Süden in wärmere Regionen gezogen. Die Ruhe währt aber nicht lange. Gleich nachdem die Zugvögel den See verlassen haben, kommen schon die Wasservögel, die in kalten nördlichen Regionen ihre Jungen ausgebrütet haben, an, um den Winter am See zu verbringen. So ist der See über das ganze Jahr Lebensraum und Ernährungsquelle verschiedener Vogelarten. Sie beziehen nicht nur den See und seine Insel, auch in den Schilfrohrfeldern und Lagunen um den See und besonders an den südlichen Ufern tummeln sich die Vögel. Die Lagunen werden von den Süßwasserquellen und Flüssen gespeist. Hier lassen sich besonders Graugänse, Grünkopfgänse, Breitschnabelgänse, Weißkopfenten und Hennergänse nieder. In den vergangenen Jahren hat es leider immer weniger geregnet und die Temperaturen sind immer mehr gestiegen. Daher ist der Wasserspiegel des Sees leider stark gesunken. Angesichts der Bedeutung des Sees für das Ökosystem der Region sucht man nun nach Wegen, um den See wieder mit mehr Wasser zu speisen. Der Nationalpark von Oromie ist gerade wegen all der Eigenschaften, über die wir gesprochen haben, von besonderer natürlicher Schönheit. Jeder Besucher wünscht sich so ein zweites Mal diese Naturlandschaft zu besuchen. Damit beenden wir auch unseren heutigen Ausflug. Bis zum nächsten Mal, Khoda Hafiz.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Setare-i Gharib, das heißt Einsamer Stern.
تو ستاره غریبی، تو شکوه باور من، شب عاشقی است یارا، بنشین برابر من. تو چه کرده ای که با تو شده عشق تار و پودم، تو چه کرده ای که عمریست پی تو در سجودم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil.
Durch Arbeit und Anstrengung können die materiellen und seelischen Bedürfnisse des Menschen erwidert werden. Dank Arbeit empfindet der Mensch einen Selbstwert und spürt seine Fähigkeit. Dies ist besonders bei einer kreativen Arbeit der Fall. Jedenfalls ist die Arbeit wichtiger Teil unseres Lebens und wir arbeiten nicht nur wegen Geld und Einkommen. Die Arbeit gibt dem Leben ein Ziel und einen Sinn und trägt bedeutend zur Gestaltung des Lebensstils bei. Sie ist ein Mittel, die Fähigkeiten des Menschen zu aktivieren und steigert das Selbstwertgefühl. Dieses Gefühl wirkt sich auf vieles positiv aus. Durch Anstrengung wird dem Menschen zusammen mit anderen Faktoren der Weg zur Erreichung von Zielen und Erfüllung von Wünschen geebnet. Der Islam misst daher der Arbeit und Bemühung eine große Bedeutung bei. Imam Ali alaihi salam hat die anderen dazu angespornt, indem er sagte: Ihr sollt euch Mühe geben und anstrengen, denn das Rechte ist nur durch Streben erreichbar. Er empfahl seinem Sohn Imam Hassan alaihi salam: Gebt ihr im Leben so viel wie möglich Mühe, denn jemand, der um etwas bemüht ist und danach strebt, wird es vollständig oder zumindest teilweise erreichen. Durch Arbeit und Beruf wird der Mensch auch von ungeeigneten Beschäftigungen abgehalten. Untätigkeit und Arbeitslosigkeit und geeignetes geistige Beschäftigung schaden der Seele. Wer keiner nützlichen kreativen Tätigkeit nachgeht, auf den wirken schädliche Vergnügen und Beschäftigungen verlockend. Eine gesunde Beschäftigung und Freizeitgestaltung dahingegen kann sogar heilen. Denn heute behandelt man einige psychische Störungen mit Beschäftigungstherapien. Arbeit beugt nicht nur seelischen Leiden vor, sondern ist auch für die Entfaltung von Fähigkeiten und die richtige Persönlichkeitsentfaltung notwendig. Ein Zeichen für seelische Gesundheit besteht darin, dass jemand mit seiner Berufstätigkeit zufrieden ist. Eine solche Zufriedenheit steigert die Leistung und reduziert Fehler bei der Arbeit. Es ist also für Abteilungs- oder Unternehmensleiter wegen der Rentabilität wichtig, dass das Personal mit der Arbeit zufrieden ist. Manch einer arbeitet nur, um seiner Verpflichtung nachzukommen, während ein anderer arbeitet, weil er seine Arbeit liebt. Aufgrund seines Verantwortungsbewusstseins zu arbeiten, ist natürlich bereits von großem Wert, aber es ist nicht damit zu vergleichen, dass jemand seiner Arbeit aus Liebe und Interesse nachgeht. Bei einer Arbeit, die der Mensch gerne verrichtet, verspürt er keine Müdigkeit. In einem solchen Fall kommt die Kreativität zur Entfaltung. Es entstehen neue Ideen und die Arbeit erreicht ihr optimales Niveau. Ist der Mensch jedoch nicht mit seiner Arbeit und seinem Beruf glücklich, dann wird er depressiv und das Arbeitsergebnis ist nicht zufriedenstellend. Sogar seine Familie leidet unter diesem Zustand und es ist auch ein Schaden für die Gesellschaft. Kim Wo-chung, der südkoreanische Autor des Buches »Jede Straße ist mit Gold gepflastert«, schreibt: »Es ist sehr traurig, dass die Menschen in Arbeit und Beruf nur ein Mittel sehen, um sich zu ernähren, und noch mehr ist der Zustand von Leuten zu bedauern, deren Jugend von Beginn an nicht mit freudigem Eifer und Wünschen erfüllt ist und die Unlust bei ihrer Arbeit und ihrem Beruf und ihren Tätigkeiten verspüren.« Wenn ihr auf eure Arbeit stolz und damit zufrieden seid, wird euch euer Beruf Freude und großen Genuss bereiten. Wenn jemand an seiner Arbeit Freude hat, wird er sie nicht leid werden und sie wird sogar eine Unterhaltung für ihn sein. Es darf dabei nicht vergessen werden, dass jeder Mensch mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet ist. Nicht jeder ist für jede Arbeit geeignet. Die Menschen sind mit unterschiedlichen Begabungen und Interessen erschaffen worden. Ein Erfolgsgeheimnis liegt darin, dass der Mensch sich ein Studienfach oder eine Arbeit aussucht, die seiner Begabung entspricht. Ein Teil der Misserfolge geht zweifelsohne darauf zurück, dass der Mensch diesen selbstverständlichen Grundsatz außer Acht lässt. Wenn ein Beruf oder Tätigkeit des Menschen entspricht, wird er darin weiterkommen. Edison wurde einmal gefragt, warum die meisten jungen Leute keinen Erfolg hätten. Seine Antwort lautete, weil sie nicht ihren Weg kennen und in falsche Richtungen gehen. Sie schaden der Gesellschaft auf zweierlei Art. Erstens, weil sie nicht die Arbeit, für die sie geeignet sind, durchführen. Und zweitens, weil sie die Arbeit, die sie übernommen haben, nicht richtig durchführen können.
Gedankliche Konzentration und die Ablenkung von negativen Gedanken sind weitere positive Aspekte des Arbeitens, die sich günstig auf Psyche und Leben auswirken. Wenn der Mensch seine geistigen Kräfte und seinen Willen auf eine nützliche Arbeit konzentriert, können keine unnützen Gedanken und Fantasien auftauchen. Unnütze Gedanken verderben Geist und Seele des Menschen und verleiten ihn zur Sünde. Daher lässt sich sagen, dass durch die Beschäftigung mit einer nützlichen Arbeit die seelische Gesundheit des Menschen gewährleistet wird. Letzteres ist heute für kluge Verantwortungsträger in einer leitenden Position eines der wichtigsten Anliegen. Wenn die Grundregeln für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz beachtet werden, kann man erreichen, dass das Personal mit seinem Beruf zufrieden ist und ein Unternehmen rentabler arbeitet. Es gibt vieles, was die psychische Gesundheit bei der Arbeit begünstigt, so zum Beispiel ein gerechter Umgang mit dem Personal und Sicherheit am Arbeitsplatz, eine angemessene Arbeitszeit, Berufssicherheit sowie die Arbeit selber. Ein wirksames Programm zur Erreichung psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz und guter Arbeitsleistung sollte gemäß Untersuchungen Faktoren enthalten wie Einlegung von Arbeitspausen, Abdeckung medizinischer Umkosten, Beachtung von Freizeitmöglichkeiten, Herstellung von guten Beziehungen zwischen Arbeitern und Arbeitgeber und bessere Arbeitsbedingungen. Alle diese Faktoren wirken sich auch indirekt auf den Lebensstil aus. Der Mensch verbringt viel Zeit am Arbeitsplatz. Deshalb haben die Arbeitsbedingungen einen großen Einfluss auf seine körperliche und seelische Gesundheit. Seelischer Druck bei der Arbeit beeinträchtigt auch die Zeit nach Feierabend. Dieser Stress macht sich auf unerwünschte Weise in den Beziehungen des Arbeitnehmers zu den anderen, insbesondere zur Familie, bemerkbar. Die Sorge für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz verschont den Berufstätigen von arbeitsbedingten psychischen Belastungen. Berufstätige können durch verschiedene Dinge belastet werden, darunter Angst um die Berufszukunft, familiäre Probleme, Trennung von den anderen Familienmitgliedern, gesellschaftliche und finanzielle Probleme und bei arbeitenden Müttern die Sorge um die Kinder. Psychologen fordern, dass diese Belastungen beseitigt werden müssen. Durch diesen Druck fällt es dem Berufstätigen nämlich schwer, seine Aufgaben durchzuführen, obwohl ihm dies unter normalen Bedingungen überhaupt keine Schwierigkeiten bereiten würde. Manchmal kann er überhaupt nicht mehr seiner Verantwortung nachkommen und ruft auch für den Arbeitgeber Probleme hervor. Es gibt Faktoren, die den leitenden Angestellten helfen, die seelische Belastung des Personals zu vermindern und die Voraussetzung seiner besseren Leistung zu schaffen. Dazu gehört die Herstellung einer freundlichen Atmosphäre und Zusammenarbeit sowie gegenseitiger Respekt. Abstinenz von Zwangsmaßnahmen und Bevormundung ist genauso geboten wie die Entdeckung der potenziellen Fähigkeiten des Personals und die Schaffung von Voraussetzungen für ihre Entfaltung und Anwendung ihrer nützlichen Ideen und einen entsprechenden Ansporn. Der Islam hat hervorgehoben, dass der Mensch sich anstrengen und arbeiten soll, aber er mahnt auch vor Übertreibung und empfiehlt den Mittelweg. Gemäß den islamischen Lehren soll der Mensch auch Zeiten für eine gesunde Freizeitunterhaltung einplanen. Darüber mehr beim nächsten Mal.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Masoud-e Namdari mit dem Titel Muhammad, Friede sei mit ihm.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens.
Ein seelischer Gewinn des Monats Ramadan ist die Selbstbeherrschung und Gottesfürchtigkeit. Ayatollah Khamenei, Oberhaupt der Islamischen Revolution, weist darauf hin, dass der Mensch sich im Monat Ramadan einer Selbstprüfung unterzieht und sich Gottesfürchtigkeit zulegt. Er weiter, gemäß Inhalt des Korans werden dem Menschen aufgrund der Gottesfürchtigkeit von Gott Wissen, Rechtleitung und göttlicher Segen verliehen. Vor allem wird dank der Gottesfürchtigkeit seine Rettung möglich. Dieser Vorrat an Gottesfürchtigkeit ist ein sehr kostbares Ergebnis des Monats Ramadan. Es ist wie, wenn ein Bauer, der sich große Mühe gibt, den Weizen erntet und in einem sicheren Silo speichert und einer zuverlässigen Person anvertraut, damit er ihn im Laufe des Jahres verbrauchen kann. Die Gottesfürchtigkeit ist unser Vorrat für ein Jahr. Diesem Vorrat drohen Ungeziefer, Plagen wie Versuchungen, weltlicher Prunk, Gelüste, Wünsche des Egos und Sünden. Nutzt also diesen Vorrat an Gottesfürchtigkeit zur Verteidigung gegenüber diesen Plagen und schützt ihn. Der Heilige Koran ruft zum Fasten auf und sagt, dass es der Gottesfürchtigkeit dient. In der Sure 2 steht im Vers 183, Ihr Gläubigen, euch ist vorgeschrieben zu fasten, so wie es auch denjenigen vor euch lebten, vorgeschrieben worden ist. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Menschen mit Selbstbeherrschung und Gottesfürchtigkeit gleichen widerstandsfähigen Bäumen, die zwischen Felsen und in der Wüste wachsen und denen Stürme, sommerliche Hitze und winterliche Kälte nichts ausmachen. Das Fasten macht den Menschen geistig und seelisch widerstandsfähig. Wer für eine bestimmte Zeit auf Essen und Trinken und andere Genüsse verzichtet, wird innerlich stark. Ein junger Mensch, der fastet, wird durch diese Selbstbeherrschung auf einen vernünftigen Weg gelenkt. Die Kraft des Glaubens und sein Wille werden gestärkt. Seine inneren Energien werden freigesetzt und er wird in Richtung guter Werke geführt. Laut Koran steigern Dinge wie das Ritualgebet und das Fasten, Bittgebete und die für eine stärkere Beziehung zu Gott aufgebrauchte Ausdauer die seelische Kapazität des Menschen für die Begegnung mit den Härten des Lebens. Der Mensch wird daran erinnert, dass er es selber ist, dem die Vorzüge aus diesen gottesdienstlichen Handlungen zuteil werden. Der iranische Philosoph und Koran-Exeget Allameh Tabatabai schreibt, jeder Mensch muss, wenn er auf der hohen Stufe der Vollkommenheit und Erhabenheit stehen will, die Ungezügeltheit verhindern und darf nicht bedingungslos sich seinen leiblichen Genüssen ausliefern. Der naheliegende Weg besteht in der Enthaltung von den Triebwünschen, mit denen die Menschen zu jeder Zeit zu tun haben, und dies sind das Verlangen des Bauches nach Speis und Trank und die Geschlechtslust. Wenn die Menschen eine Zeit lang sich von diesen Gelüsten enthalten und dies wie einen Sport trainieren, wird allmählich ihre Fähigkeit zur Selbstbeherrschung gegenüber Sünden erstarken. Shahid Mutahhari sieht in der Gottesfürchtigkeit ein heiliges Gut, welches den Geist stärkt und jenen Teil der Seele, der zum Schlechten anspornt, dem Menschen unterordnet. Er sagt, wer Mensch sein will und aufgrund seines Verstandes leben möchte, muss gottesfürchtig sein. Mit den Worten Imam Alis alaihi salam hat der Mensch ein wildes Pferd bestiegen, wenn er im Leben seinem Ego alles überlässt. Denn nicht er bestimmt mehr, wo es lang gehen soll, sondern sein Ego bestimmt. Aber die Zügelung des Egos vergleicht er mit dem Ritt auf einem zugerittenen Pferd, dessen Zügel in der Hand eines erfahrenen Reiters liegt. Der Reiter befiehlt und das Pferd gehorcht. Die wichtigste Wirkung der Gottesfürchtigkeit besteht in der Befreiung von Wünschen und Gelüsten. Diese Art von Befreiung bedeutet auch, den anderen ihr Recht auf eine logische Freiheit zu geben. Ein weiterer Aspekt der Gottesfürchtigkeit bilden die Erleichterung, die Gott schickt. Der Koran verspricht, dass sich die Tore zum himmlischen Segen für den Menschen öffnen, wenn er gottesfürchtig ist. Er ist dann geeignet, die Rechtleitung wahrzunehmen und Weisheit zu empfangen. Gott verspricht im Koran, dass er dem Gottesfürchtigen die Kraft verleiht, zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden zu können.
Ein Mensch, der nicht in den Genuss der Gottesfürchtigkeit kommt, gibt schnell gegenüber seinen Wünschen und augenblicklichen Impulsen nach. Aber Menschen mit Selbstbeherrschung besitzen einen starken Willen. Dieser verhindert einen Verstoß gegen moralische Grundsätze. Und dies wiederum verhilft ihm zu moralischer und seelischer Gesundheit. Bei einer Untersuchung, die im Iran an 67 Studenten durchgeführt wurde, sollte die Wirkung des Fastens im Monat Ramadan auf das Selbstwertgefühl untersucht werden. Es ergab sich, dass bei diesen Personen durch das Fasten nach Ablauf des Monats Ramadan das Fasten erheblich zugenommen hatte. Nach einer Studie an der Universität Griffith in Australien im Jahre 1984 hinsichtlich des Betens und Fastens einer Anzahl von Fastenden wurde bekannt gegeben, dass das Fasten unter anderem folgende Vorzüge lieferte: Abnahme schlechter Eigenschaften, bessere Entschlusskraft, Vorbeugung gegenüber Bekümmernis, Stärkung der Fähigkeit, eine Verbindung zu Gott aufzunehmen. Rechtschaffene Menschen zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie die Rechte der anderen achten und das Ansehen anderer Menschen bewahren. Der Koran sagt, dass der Mensch sich davor hüten soll, ohne Wissen und Kenntnis ein Urteil über andere zu fällen. Im Vers 36 der Sure 17 Isra heißt es: Und geh nicht einer Sache nach, von der du kein Wissen hast, denn Gehör und Auge und Herz, Verstand, über alle ist, rechtschaffen abzulegen. Einiges im Leben ist einerseits sehr schwierig zu erreichen und geht andererseits auch sehr leicht verloren. Dazu gehört der gute Ruf des Menschen. Es heißt sogar, dass nach dem Glauben eines Muslims nicht so wertvoll ist wie sein gutes Ansehen. Der gute Ruf eines Menschen ist das Ergebnis eines ganzen Lebens und lebenslanger Anstrengung, aber dieses Ergebnis kann ihm nur zunichte werden. Deshalb gehört es zu den großen Sünden, einen anderen Muslim bloßzustellen und in Verruf zu bringen. Der gute Ruf ist die größte Stütze für die Persönlichkeit des Menschen. Daher verheißt der Islam, dass das Gesicht dessen, der das Ansehen eines anderen Muslims wahrt und verteidigt, vor dem Feuer der Hölle sicher sein wird. Aber durch Verleugnungen und durch Weitererzählen der Fehler anderer wird das Ansehen von Menschen leider oftmals übel angegriffen. Durch das Weitererzählen von Fehlern und Schwächen anderer wird ihre Recht auf Achtung verletzt, kommt Misstrauen auf und werden die sozialen Bindungen angegriffen. Manchmal hat ein solches Verhalten sogar einen blutigen Streit zur Folge. Die Wahrung des Ansehens der anderen ist so wichtig, dass man von einem Rufmord spricht. Im Islam ist solch ein Angriff auf das Ansehen eines Menschen und seine Bloßstellung in der Gesellschaft noch schlimmer als ein Mord an ihm. Imam Sadr a.s. sagt sogar, dass die Ehre eines Gläubigen noch über der Unverletzbarkeit der Kaaba steht. Schon die Schmähung der Kaaba gilt als sehr große Sünde. Wie schwerwiegend ist dann erst das Spiel mit dem Ansehen eines Menschen? Der Prophet sagt, Gott hat gesagt, jeder, der einen Freund meiner Freunde bloßstellt und erniedrigt, der führt Krieg gegen mich.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.